Hey ihr Lieben, wir grüßen euch und heißen euch willkommen zu Folge 36 von Horrorherz, euer Horrorfilmfrequenz Nummer 1. Serkan und ich besprechen heute einen für uns sehr besonderen Film. Und zwar den zweiten Film von Ari Aster aus dem Jahr 2019, Midsommar. Midsommar hat die Community gespalten wie kein anderer Film in der jüngsten Vergangenheit. Deswegen bietet er auch extrem viel Stoff, über den man sprechen kann. Und da wir uns jetzt Midsommar tatsächlich nähern, Blood Midsommar.
Horrorherz, deine Horrorfilmfrequenz. Serkan und Marian, zwei Berliner Horror-Nerds ohne Doktortitel. Viel Spaß.
Yo, danke. Glad Midsommar an alle Leute. Passend zur Midsommerzeit der Sonnenwende kommen wir mit unserer Midsommerfolge. Ja, ich hoffe, wir haben hier einen guten Talk. Es gibt so viel über diesen Film zu erzählen. Das ist so richtig so ein Film so für Filmschulen, die wirklich Shot für Shot alles durchgehen. Wir versuchen das jetzt hier auf unsere Weise runterzubrechen. Auf jeden Fall habe ich Bock drauf. Grüß dich, Marian. Was geht?
Ja, oder wie man auch sagt, Trevlig Midsommar in Schweden. Serkan, was geht, was geht? Ja, ey, vielen Dank.
Alter Schwede.
Ich habe richtig Bock auf den Film. Ich komme mir schon vor wie im IKEA-Bauhaus heute. Ja, bin gespannt auf diesen Film. Es ist tatsächlich ein maximal besonderer Film, ne? Also diese so, wenn man überlegt, was es war, was es nicht war, ist es ein Horrorfilm, ist es ein Liebesfilm? Ja. Soll man für Christian genauso viel Mitleid haben wie für Danny, etc. etc. Das ist schon, es regt schon an zu viel Gesprächsstoff, sage ich mal.
Ja, und da haben wir uns auch schon vorher überlegt, was wollen wir dann wirklich besprechen? Und ich habe auch eine Menge Notizen mir gemacht und dann ehrlich gesagt wieder durchgestrichen, weil ich dachte, ey komm, wir bleiben bei unserem alten Rezept und bleiben bei uns und quatschen miteinander und wie wir drauf gucken. Und das ist aber ehrlich gesagt so auch ein bisschen das Spannende an, ich würde jetzt mal sagen, Ari Asters Filme, denn der macht etwas, was viele in der Vergangenheit oder in der jüngsten Vergangenheit jetzt so im Filmgeschehen nicht mehr gemacht haben, dass man den Film quasi visuell wahrnimmt, aber nicht alles auserklärt, sodass du eine Menge reininterpretieren kannst. Und ich hatte ja vorhin schon gesagt, ne, das gibt halt auch so viel Potenzial, dass du eben so unterschiedliche Blickwinkel auf das Ganze hast. Na, wie siehst du das?
Du, das ist lustig, dass du es angesprochen hast so direkt, weil auch ich, also ich habe mir den Film jetzt nochmal angeguckt. Dazu muss ich sagen, Leute, ich habe mir den jetzt nochmal im Director's Cut angeguckt und ich halte den Director's Cut für den volleren Film, sage ich mal. Also er hat so seine Vor- und Nachteile, weil im Vergleich zum Theatrical Cut ist es so, dass du halt im Director's Cut halt sehr viel mehr über die Beziehung zwischen Danny und Christian erfährst. Und das bei mir zumindest, weil jeder kennt diese so toxischen und nicht glücklichen Beziehungen, bei mir tatsächlich noch mehr so an unwohlen Gefühlen ausgelöst hat. So bin ich ganz ehrlich mit dir. Auf der anderen Seite gibt's im Director's Cut natürlich dann auch die ein oder andere Szene, die dann halt ein bisschen was von der Fantasie nimmt, die man im Theatrical Cut mitbekommen hat. Aber was ich spannend finde zu dem, was du gesagt hast, ja, auch ich, nachdem ich mir den angeguckt habe, habe einfach mal bei YouTube Midsommar eingegeben und gefühlt wurde ich mit 20.000 Videos auf einmal belegt. Also 20.000 Videos in allen Längen, also von 5-Minuten-Clips zu tatsächlich 6-Stunden-Clips von Novum, das hast du mir gezeigt, dazu kannst du sicherlich auch gleich noch was sagen. Und das Spannende ist, dass, also ich habe jetzt nicht, ich habe jetzt vielleicht so in 5, 6 Mal reingeguckt, so 5 bis 10 Minuten geguckt und alle sagen was anderes über diesen Film. Alle interpretieren was anderes über diesen Film. Und das finde ich einfach crazy. Also ich weiß nicht, mir würde jetzt so ad hoc kein Film einfallen, wo sich, wie ich im Intro gesagt habe, die Community so spaltet. Wie siehst du das?
Naja, das meine ich ja. Also dass Ari Aster auch mit seinem ersten Film das schon geschafft hat, dass man eben nicht alles versucht, direkt zu erklären, sondern eben immer kleine Hints gibt, während man den Film guckt, kleine Hinweise, ne, so dass du auch wirklich Spaß hast, dem Film nochmal so, ne, durch einen Prozessor gehen zu lassen, nochmal mit Freunden zu besprechen oder eben nochmal eine Zweit- oder Drittsichtung zu geben, um dir dann wirklich ein Urteil darüber zu bilden, ne? Weil der Film bietet da eben eine Menge, wie man Sachen deuten kann. Wo ich gerade sage, dass man ihn öfter sieht. Wie oft hast du jetzt eigentlich Midsommar schon gesehen?
Ich habe Midsommar, ich muss mal überlegen. Also das erste Mal habe ich ihn gesehen. Also ich habe ihn leider nicht im Kino gesehen, aber in einer, also auf Blu-ray zu Hause auf einem großen, auf meinem 65er OLED von LG. Das war dann mit einer guten Anlage. Das war natürlich dann auch ein geiles Erlebnis. Da habe ich ihn das erste Mal gesehen, dann habe ich danach den Director's Cut mir angeguckt und ich glaube jetzt insgesamt, also ich glaube insgesamt habe ich den Theatrical zweimal gesehen und den Director's Cut auch zweimal gesehen, also viermal insgesamt. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, nachdem ich jetzt vor ein paar Tagen den DC geguckt habe, hatte ich echt wieder Bock, den Theatrical Cut zu gucken, einfach um nochmal so diese Kinoversion zu erleben und wie die auf mich wirkt im Vergleich zum Director's Cut. Ich bin zeitlich leider nicht dazu gekommen, weil wir sind hier auch bei knapp 2,5 Stunden beim Kino, bei der Kinoversion und 2:50 beim Director's Cut. Aber was ich sagen möchte, ist, dass ich habe immer wieder Bock, den zu gucken, weil er einfach so, ich kann es nicht erklären, warum ich ihn, ich weiß es nicht, wahrscheinlich, weil er so hell und fröhlich und lieb fürs Auge aussieht, aber es eigentlich gar nicht ist.
Ja, definitiv nicht. Das ist ja auch der, finde ich, der offensichtlichste Kontrast, so, ne, dass du eigentlich ein ziemlich depressives Thema hast, ne. Übrigens nochmal, also Director's Cut 24 Minuten länger. Ja, also ja. Ich habe den jetzt, glaube ich, auch so in der Range viermal, glaube ich, oder so gesehen. Und ich hatte zuerst halt die Kinofassung auch gesehen. Ja, ich weiß nicht mehr, wo genau. Ich glaube, gestreamt oder so. Habe aber mittlerweile auch die Director's Cut, so als so dieses kleine Mediabook Midsommar von Weltkino, was ganz geil ist. Hat auch noch so ein paar von diesen schönen Graphics, ne, also die so ein bisschen, ja, diese Zeichnung, die so ans 15. Jahrhundert oder 13. Jahrhundert erinnern, ne? So ein bisschen auch à la Hieronymus Bosch, ja? was man so früher so mit Ölfarben so auf Holz gemalt hat. Und du hast da halt auch eine richtig geile Version, die finde ich auch immer nice. Das ist nicht ganz so geil wie deine, aber halt auch diese Zeichnung. Und ich finde einfach, der Film, der ist so ein auch irgendwo so ein modernes Märchen, die Art und Weise, wie er aufgemacht ist.
Ich habe den Film, ich war so fasziniert von diesem Film. Also das erste Mal, als ich den geguckt habe, also ich gehe gleich gerne auf das ein, was du gesagt hast. Lass uns das mal kurz im Hinterkopf behalten. Aber ich war so fasziniert von diesem Film, als ich den Film das erste Mal geguckt habe. Und Leute, Spoilerwarnung, also das ist jetzt Serkan, oder? Wir machen jetzt eine Spoilerfolge draus.
Also ich glaube, das muss man beim Midsommar jetzt nicht mehr erwähnen. Also wenn ihr Midsommar nicht gesehen habt, guckt den jetzt endlich unbedingt.
Genau, den gibt's für einen Zehner auf Blu-ray bei Amazon oder derzeit kann man ihn sich bei Primeline für 3,99. Also ist auf jeden Fall die Verfügbarkeit ist da.
Merkt ihr, was du sagen wolltest? Falls ihr in Berlin wohnt, in der Rosenthaler Straße, glaube ich, da ist Kino Zentral, wenn ich mich nicht irre, und es wird am Midsommar am Sonntag ausgestrahlt dort um 21 Uhr. Also falls ihr Bock habt und den echt noch nicht gesehen habt oder ihn einfach nochmal sehen wollt, dann ab ins Kino.
Das ist fett, Alter. Na, und ich habe den Film das erste Mal gesehen mit meinem besten Kumpel Chris aus Kopenhagen. Viele Grüße, Storfer. Und das war so intensiv, diese Anfangsszene, dass ich dann erstmal, also wir haben gesagt, wir mussten erstmal kurz Pause machen und erstmal irgendwie eine Kippe rauchen gehen oder sowas. Weil das hat irgendwie so krass gehittet, der Anfang. Ja, Und diese Schauspielerei, und man kann sich da so krass, also das war, es ist einfach nur insane gewesen. Und dann haben wir den Film geguckt und davor haben wir halt, also wie gesagt, dann Hereditary war halt sein Debütfilm von Ari Aster, also jetzt Langspielfilm. Und dann dachten wir uns so, Alter, was ist das bitte für ein Regisseur? Was ist da los? Hereditary, Midsommar, was geht ab, Bruder, Alter? Ja. Und ich war so fasziniert von dem Film, dass ich mir den erstmal in jeder Fassung geholt habe. Das ist dann, mein Sammler-Kick hat dann übertrieben reingehauen. Und dann musste ich mir erstmal dieses Mediabook holen, was du hattest. Da hatte ich Glück, dass ich das bekommen habe, weil das war auch irgendwie vorher schnell ausverkauft.
Mhm.
Dann habe ich den auf meiner Blu-ray, dann habe ich den Director's Cut auf Blu-ray. Und dann habe ich das, ich muss sagen, also wenn du mich nach meinen Top 3 Filmen fragen würdest aus meiner Sammlung, also jetzt rein von der Aufmachung her, dann würde ich sagen, ist es die A24-Version, die ich mir aus den USA bestellt habe. Das ist so ein Slipcover, aber Hardbook, also wie ein Buch aufgemacht mit so einem gelben Slipcover. A24 Midsommar steht da drauf. Dann siehst du da diesen Maibaum. Dann ziehst du so das Booklet raus. Und das ist ein richtiges Buch. Die 4K, die ist da, liegt da drinnen. Du siehst quasi Florence Poe, also Danny, als Maikönigin, und die 4K-Disc ist so eingelegt, dass diese Disc ihr Bild ausfüllt als Maikönigin. Also wahnsinnig geil gemacht. Dann hast du ein Booklet mit den ganzen Artworks dazu, die quasi überall in dem Film sind, mit einem Vorwort von Martin Scorsese und eine wunderbare Edition. Die hat mich, glaube ich, auch mit Versand, ich glaube, auch um die $100 gekostet oder so. Aber es war jeden Cent wert. Richtig, richtig geil. Ich bin wirklich hin und weg von der Fassung. Ich habe dir auch noch ein kleines Video geschickt hier. Und
ich weiß, wie stolz du auf die Fassung bist. Und ich muss auch sagen, dass ich ein bisschen neidisch bin. Die sieht schon geil aus. So ist wie so auch so ein gebundenes Buch, ne? Leinstoff. Also die ist schon, die macht was her. Krass. Und die hat auch vom Format so, die sieht auch nicht so aus wie so eine. Wie so ein typisches Mediabook, ne? Die die ist so ein bisschen.
Das ist so eine Mischung aus, du kennst doch diese, wie heißen die nochmal? Hast du auch von Chucky, glaube ich, diese Art Book.
Genau.
Diese Artbook-Mischung aus, ne? Und die 4K, das Bild, ich habe oben ein C8 zu stehen, habe den dann auf meiner PS5 geguckt. Und das Bild, das 4K-Bild, boah, alter Schwede, Mann, das ist so brutal.
Alter Schwede, genau.
Passt hier. Wirklich, alter Ikea-Hotdog, das sah so gestochen scharf aus, ey, das war unfassbar, ey, wirklich.
Ja, nee, also das ist auch für so einen Film, der ja auch ästhetisch so ist, so, weißt du, fürs Auge schön ansehnlich, mit vielen hellen Bildern, aber auch vielen so Farbelemente und so, dass das halt so ein 4K schon irgendwie auch wichtig ist, fast, würde ich sagen. Ja, also, dass ich den im besthöchstmöglichen Format habe. Ja,
ja, total.
Ja und ich plädiere immer dafür, guckt euch, wenn ihr die Möglichkeit habt, den DC an. Ja, weil ich finde auch, dass der erst dann, finde ich, so richtig auserzählt wird. So, weißt du, dass du so richtig eine Menge Input noch bekommst. Und das hört sich jetzt viel an, 24 Minuten. Ich glaube, es wurden auch ein paar brutale Szenen, die vorher blurred waren. Kommen auch noch ein bisschen mehr in Szene. Nicht nur dieses Zwischenmenschliche, weil man wollte halt fürs Kino ein entsprechendes Rating, ne? Klar. Aber insgesamt würde ich jedem so empfehlen, guckt euch den Director's Cut ruhig an.
Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, das ist, wenn man Bock drauf hat, ne? Also ich habe, glaube ich, auch irgendwie in der Horror-Community, wo ich auch früher viel unterwegs war, hier auf Instagram und Facebook, noch nie so unterschiedliche Meinungen zu dem Film gehört. Und das Spannende ist, dass die Meinung ganz krass auseinandergehen. Also entweder man feiert den Film, so wie wir, oder man findet den Film richtig scheiße. Es gibt kein so Mittelding. Das ist das Spannende daran.
Wollte ich gerade sagen, das ist doch geil, Alter. Weißt, das ist doch immer dieses Angepasste, dass jeder immer das Gleiche empfinden muss. Und in der Bubble, oh, die haben gesagt, der ist gut, jetzt muss ich ihn auch gut finden. Nee, dann kann ja sein, dass der dir einfach nichts gibt, so der Film, ne? Und der ist halt speziell. Alleine schon einen Horrorfilm zu drehen, der halt fast ausschließlich im Hellen stattfindet. Ah, das, Digi, ist ja auch was Besonderes.
Wieso nennst du den Film eigentlich einen Horrorfilm?
Also ich würde schon sagen, weil er hat ja, nehme ich mal vorweg, erinnert er ja schon ziemlich an einen Film, den wir als klassischen Folkhorror betiteln würden, und das ist Wicker Man, der ja auch so diese Thematik aufnimmt mit dem, ne, mit dem Maikönigin und so weiter und Okkultismus und das okkulte Thema an sich und natürlich aber auch eben die diese Geschichte von Tod und ja, wie sagt man, also Freitod, ne, oder wie die Schweden sagen, Etestupa. Ja, wenn ich es nicht ausgesprochen habe. Ja, ist der freie Tod. Ja. Ja, von daher würde ich schon sagen. Oder siehst du das anders?
Ey, ganz kurz mal, das ist nämlich so spannend, dieses Etestupa, das existiert tatsächlich in skandinavischen Legenden. Ne? Ja. Dabei sollten tatsächlich alte Menschen freiwillig von Klippen gesprungen sein. Und so Historiker gehen heute weitgehend davon aus, dass es dafür aber tatsächlich kaum belastbare Beweise gibt. Wahrscheinlich handelt es sich eher um eine Sage oder eine Erfindung, ne? Aber der Film behandelt es jedoch so, als wäre es ein reales Ritual, aber Etestupa.
Naja, Etestupa wird auch in anderen Filmen oder Serien erwähnt. Zum Beispiel gibt es eine ganz lustige Netflix-Serie Northman. Vielleicht kennt ihr jemand.
Kenne ich. Du meinst aber nicht Vikings, ne?
Nee, nicht Vikings, Northman, aber es geht um Wikinger, aber es ist halt auch eben so schwarzer Humor und so und ist auch ganz lustig, da geht es nämlich auch darum, dass die nämlich Etestupa begehen sollen, ne, die Älteren, und dann sagen die anderen, nö, ich hab keinen Bock, ey, will weiterleben, ehrlich gesagt, und so, ja. Und die so, ey, komm, wir haben jetzt, ich habe meinen Herrn gesagt, dass ihr das jetzt hier macht und ihr müsst mir schon ein bisschen helfen, und dann müsst ihr wenigstens verschwinden danach, ja, und nie wieder auftauchen im Dorf. Ja, aber war wohl tatsächlich irgendwie so von der schwedischen Überbringung irgendwie, dass man, und das kann ja wirklich sein, so zu Hungerszeiten, so wo es halt wenig oder schlechte Ernten gab, die Älteren wussten, okay, ich werde sowieso irgendwann den Löffel abgeben und ich will jetzt nicht der kranke Mensch sein, um dem sich meine Familie sorgen muss, die selber schon kaum über die Runden kommt. Ja. Also wähle ich lieber Etestupa und mache den Sprung auf die Klippen. Ja. Und dann ist die Geschichte durch und meine Jüngsten und mein Enkel können weiterleben. Genau, geht keiner auf den Sack, so ist es.
Und ich gehe keiner auf den Sack und ihr seid mich los. Ihr müsst euch nicht um einen alten, greisen, senilen Menschen kümmern, der irgendwie, ne? Und das ist ja auch das Lustige so, weil so in der modernen westlichen Welt wird ja alles dafür getan, so lange wie möglich zu leben. Ne?
Ja,
man wird ins Altersheim geschickt, ins Pflegeheim, man wird mit Maschinen am Leben gehaufen, mit Tabletten, mit Medikamenten. Und so weiter und so fort. Es werden Leute beschäftigt, die dir beim Spazierengehen helfen, beim auf Toilette gehen helfen, ne? Alles, dass du irgendwie noch 100 Jahre alt wirst, obwohl dein Körper dafür vielleicht gar nicht gemacht ist.
So ist es, so ist es. Ja, also, mal eine Frage, weil du hast ja schon angeteasert, wie oft hast du den Film abbrechen müssen, bevor du ihn durchgeguckt hast?
Einmal, Diggi, einmal. Das erste Mal, nur das erste Mal.
Wir waren zweimal, ja.
Ja, warum denn eigentlich? Wegen dir oder wegen...
Einfach auch die Thematik, besonders am Anfang. Ich wusste auch noch nicht genau, wo es hingeht, ja, weil ich bin ja so jemand, hol mir nicht so viel Infos oder guck Trailers vorher, damit ich unvoreingenommen reingehe. Mhm. Und dann war das halt eben mit diesem Selbstmord der Schwester. Es war schon ein sehr arges Thema, so wo ich dachte, so, oh, hast du jetzt Bock, so auf so einen Feierabend jetzt dir so einen Film reinzuziehen? So. Weißt du, ich meine so,
Digga, kann ich ganz, so, ja. Kann ich so krass nachvollziehen. Also die Anfangsszene, ich glaube, das ist so ein Intro zum Film, die mir... Es gab kein anderes Intro zu einem Film, welches mir so lange im Kopf geblieben ist, weil das war so ultra brutal. Also auch wie Florence Pugh spielt, Digga, das ist einfach abnormal. Wirklich, das ist so
krass, krank.
So geisteskrank, on the spot. Du kannst wirklich mitempfinden. Und vor allem, was ich so brutal finde, ist auch diese, wie du sofort checkst, diese Beziehung zwischen Danny und Christian.
Mhm.
Ja? Du merkst sofort so, boah, der Bro hat überhaupt keinen Bock mehr auf sie. Und sie klammert sich so hart an ihm, weil sie irgendwie Angst hat, alleine zu sein. Worum es natürlich auch im Film geht. Der Film endet ja, wie er angefangen hat. Weißt du, also das hat ja, der Anfang hat ja ganz viel mit dem Ende zu tun. Das setzt es ja voraus in dem Fall, weißt du, indem sie halt am Anfang Angst hat, alleine zu sein und am Ende das erste Mal sich geborgen fühlt und die Angst verloren hat, alleine zu sein, weißt du?
Ist das denn so?
Denke ich, weißt du, denke ich, aber ja, da können wir gleich noch drüber sprechen, so, ne?
Genau, da kommen wir wieder dazu. Man kann viel in den Film reininterpretieren, aber der ist wirklich vielfältig zu sehen, ja, und vielleicht auch so ein bisschen, ja, was man selber noch so mit reinbringt, ne, deine eigene Lebenserfahrung, deine eigenen Werte und so, ne.
Ich habe zwei spannende Erfahrungen mit dem Film gemacht, als ich mich mit Menschen, mit zwei Personen über diesen Film unterhalten habe. Also du hast ja diesen Anfang, wo sie sich halt Sorgen macht um ihre bipolare Schwester. Ne, sie antwortet nicht. Und du hast dann halt Christian, der nicht weiß, wie er mit der Situation umgehen soll. Und ach, die ist doch nur auf der Suche nach Aufmerksamkeit und bla bla bla. Dann chillt er da mit seinen Jungs beim Pizzaessen und die sagen, Mann, Dicker, Alter, die ist geisteskrank. Wirklich, mach Schluss mit der. Vielleicht hast du dann endlich mal wieder Sex mit einer Frau und
ja,
sowas.
Mann, es liegt in der Familie bei denen. Ne?
Genau so, weißt du, so nach dem. Und er ist so voll unter Druck, aber kann ich Schluss machen, weil er wahrscheinlich weil er einfach wahrscheinlich Mitleid hat mit ihr, ne, und sie nicht alleine lassen möchte. So eine Situation hatte ich in meiner Vergangenheit tatsächlich auch mit einer Ex-Freundin von mir. Dann ruft sie ihn halt an und, ne, und ja, und er ist da mit den Jungs und so und bla bla bla. Dann ruft sie ihn ein zweites Mal an und du hörst einfach nur, wie sie weint, weißt du, so richtig krass weint. Und dann, hast du den nächsten Shot, wie sie bei ihm, wie er bei ihr zu Hause ist und sie auf dem Schoß liegt und weint und heult, so krass. Und dann siehst du halt diese Fahrt, wie halt diese Kamerafahrt durch dieses Haus mit diesen Feuerwehrmännern, wie einfach mal die Schwester einfach mal Selbstmord gemacht hat und die Eltern und die Double Homicide, Suicide, genau, und dann die beiden Eltern auch noch mit umgebracht hat, in den Tod gerissen hat. Ultra krasse Szene. Und dann habe ich letztes Jahr war ich in Kroatien bei Family und sowas, ne, mit Frau. Und dann sind wir abends durch Riviera spazieren gegangen und dann war da so ein kleiner Schmuckladen. Ne? Dann sind wir so reingegangen, haben so den Schmuck angeguckt, war so, weißt du, 21 Uhr oder sowas, ne? Und das war so eine voll die coole, ne? Ich habe leider ihren Namen vergessen. Und die hat ihren Schmuck angeboten, so selbst mit irgendwelchen krassen Kristallen aus Südamerika, welche sie selber irgendwie abgetragen hat und dann zu Schmuck gemacht hat und so.
Ja, klar.
Und du kennst mich ja, ich bin halt so ein krass talkative Typ und quatsche halt die Leute halt mal voll und sowas, wenn mich was interessiert. Und wir haben uns mega gut verstanden und stellt sich heraus, dass sie Horrorfilm-Fan ist. Ne? Beste, ne? Haben uns richtig gut unterhalten, sowas. Und das war auch so im Juni, so um Midsommerzeit. Und dann haben wir uns so jeder gegenseitig so Filme empfohlen und ich habe ihr Midsommar empfohlen. Ne? Weil eben halt, weil es halt Juni war und es passt halt sowas, ne? Und da meinte sie, hab den halt übelst angepriesen, ne? Also von wegen geiler Film und krass und sowas, ne? Guter Regisseur, krasser Schauspieler, Florence Poe und sowas. Und bla bla bla. Dann irgendwie 2-3 Tage später bin ich da wieder vorbeigelaufen mit meiner Frau und bin dann zu ihr, wollte ein bisschen quatschen mit der. Und dann frage ich sie so, und hat dir Midsommar gefallen? Konntest du ihn dir angucken? Also hast du ihn dir angeguckt? Und dann sagt sie, ja, ich habe ihn mir angeguckt und ich dachte, du willst mich verarschen. Also so jetzt auf lieb gemeint. Das ist ja einer der schlechtesten Filme, die ich jemals gesehen habe. Das war ja ein Film von Studenten. Also ich weiß gar nicht, wie man auch nur eine Sekunde ernst nehmen kann von dem Film. Und das war so schlecht. Und ich wusste gar nicht, was ich sagen soll. Ich war so, wow, Alter. Was ist denn hier passiert, ey?
Weil das ist ja krass.
Dicker, die hat nicht mehr auf. Die hat nicht mehr aufgehört. Weißt du, über diesen Film zu haten.
Hey, der? Krass, okay. Ja.
So richtig krass, Studentenfilm, schlecht gemacht, katastrophale Produktion. Und es sind ja wirklich zwei Sachen, die kann man denn wirklich nicht einzweifeln. Dieser Film hat das ultra krasse Production Value.
Weißt du? Voll, Dicker.
Ultra krass aus, weißt du, in jeder Hinsicht sowas. Ja. Egal, anyways, dann sind wir wieder gegangen. Ja, warte mal. Und dann sind wir wieder gegangen. sind in die Wohnung gelaufen und ich dann zu meiner Frau, ich so, ey Schatz, ich schwöre, die hat irgendeinen krassen Schicksalsschlag hinter sich, irgendeine Trennung oder Tod vom Geliebten, irgendwas, weil...
Ach so, doch, die Story hast du mir mal erzählt.
Habe ich dir schon mal erzählt, glaube ich. Ne? Ja, krass. Schatz, die hat irgendwas, hat die in sich, weswegen sie auf diesen Film null klargekommen ist, ja.
Ja, ja.
Bla, bla, bla. Und wir sind dann ja immer gleich 2-3 Wochen da, ne, und dann haben wir sie wieder getroffen, ein drittes Mal. Haben wieder gut gequatscht, haben dann auch ein bisschen Selbstgebrannten getrunken und sowas, ne, einfach gute Zeit gehabt, sowas, ne. Und dann hat sie erzählt, dass sie einen Mann kennengelernt hat vor 4 Jahren, als sie ihre Kunst in, ich glaube, Miami verkauft hat. Und die wollten heiraten und 2 Wochen vor der Hochzeit ist er im Autounfall gestorben. Ja. Und dann dachte ich mir so, alles klar. Das ist der Ursprung der Abneigung dieses Films, weil dieser Film einfach so intensiv dargestellt wird mit dieser Suizidszene und der Mordszene und diesem Verlust und dem Angst haben, alleine zu sein und dieser unglücklichen Beziehung und sowas, ne? Dicker, der Film löst Sachen in einem aus. Ich sag's dir, Alter.
Ja, also der ist vielseitig, aber der ist halt auch definitiv nicht für jedes Publikum gemacht. Ja, ja. Ich kann mir auch vorstellen, dass ich selber, wenn ich den jetzt vielleicht mit 17 oder so geguckt hätte, dass ich den vielleicht kacke gefunden hätte. Das kann gut sein, also weil ich einfach noch nicht bereit war. Oder was heißt kacke, aber ich hätte den vielleicht nicht so verstanden, wie ich ihn heute verstehe. Ne? Jeder trägt ja so hat ja sein Päckchen mit, hat seine Erfahrungen im Leben gemacht. Mhm. Und der Film... In Schweden wurde der Film tatsächlich vom Publikum aufgenommen als schwarze Komödie.
Mhm, kann ich verstehen. Weil wir den Schweden nacherzählen wollten.
Ja, genau. Die denken natürlich, ey, wollt ihr uns unsere Kultur erklären oder was? So nach dem Motto. Und haben darin halt auch eine Menge so, das ist wie so eine Verarschung von diesem Midsommar, unser Fest. Und da werden Sachen reininterpretiert. Die haben das anders mit anderen Augen wahrgenommen. Ne?
Kann ich verstehen, ja.
Und so hat man das schon auf jeden Fall für das Publikum gemacht, die mit dem Thema Midsommar halt nicht so vertraut sind, ne?
Kennst du den Film Severance, diesen britischen Film Severance?
Ja, klar. Wo die da in Tschechien sind da.
Ich glaube, die sind in Kroatien, Dicker.
Nee, Serbien.
Serbien, ja, okay, check. Weil ich habe mit meinem Bros aus Kroatien mal über diesen Film gequatscht so und die fanden das übertrieben lustig, wie die Killer aus dem Film, diese hart traumatisierten Balkan-Boys, weißt du, dargestellt werden. Das war eine ähnliche Erfahrung, ne? Die haben sehr, sehr amüsant gefunden.
Und so findet es jeder so ein bisschen anders und die Schweden haben halt heutzutage, also die feiern ja tatsächlich Midsommar, das ist ja eher so ein ganz friedliches Familienfest, hat nicht mehr so viel mit dem zu tun, was es mal vielleicht war, aber mal so ganz kurz angerissen, ne? Also von der Mythologie her liegt ja der Ursprung, ne? Ist ja so ein heidnisches Sonnenwende-Fruchtbarkeitsfest, ne? Markiert halt die wichtigen Wendepunkte, ne? So ähnlich wie wir schon mal über unserer Halloween-Episode so ein bisschen gesprochen haben, wenn halt auch eine Wende ist und alles dunkel wird, so ist es halt hier genau andersrum, ne? Dass hier das bäuerliche Jahresfest ist, man feiert das Licht, den Wachstum, die Natur und ja, in der Volksüberlieferung galt es halt diese Midsommernacht zudem so als auch so eine magische Zeit, wo besondere Kräfte freigeschaltet werden. Also gibt halt eine Menge Potenzial, dieses Thema, also das gibt halt eine Menge Stoff für Horrorfilme eigentlich auch. Alles, wo man irgendwas reininterpretieren kann.
Ja, total. Also so Paganismus bedeutet ja zu Deutsch, ist ja der Heidentum, ne? Und dann kann man es natürlich auch verstehen. Und das ist halt, ist so ein Sammelbegriff, ne? Für religiöse Traditionen, die jetzt, also nicht Christentum, den Islam oder dem Judentum zugehören, ne? Das wurden deswegen wurden ja die Heiden auch so verachtet und deswegen haben sich ja auch die Christen dann so in die heidnischen Traditionen ein Stibulist mit irgendwie All Hallows Eve und Weihnachten, was damit sie halt, ne, die Tradition halt, ihre Religion wachsen lassen können. Aber wenn man überlegt, dass Paganismus oder Heidentum, wie gesagt, hier eine enge Verbindung zur Natur, Rituale, Zeremonien, Ahnenverehrung, zyklisches Verständnis für Leben, Tod, Wiedergeburt und sowas, ne? Natürlich gibt das viel, viel her, ne? Und wenn man jetzt also auf die historische Form zurückkommt mit hier der nordischen Religion, um alles im Odin, Thor und Freya und sowas, ne? Das ist natürlich dann schon ein herzuleiten. Und tatsächlich diese Tradition, also ja, die haben natürlich ist viel fiktiv, also sage ich mal jetzt 80-90% fiktiv bei Midsommar, aber wie du es gesagt hast, das Maibaum, also der Tanz um den Maibaum, die Maikönigin, die Ahnen und Naturverehrung, alles rund um die Runen etc.
Runen, genau, die Runenmythologie.
Das ist schon, hat schon Hand und Fuß, ne? Also da hat sich nichts aus dem Finger gesaugt, der Ari Aster.
Absolut nicht. Also die Recherche ist hier wirklich on point. Also der hat sich da wirklich, auch wenn alles fiktiv ist, ne? Also dieser ganze Horga und dieses Ruby-Radar-Book da, wo dann irgendwie, wo sie dann draus lesen, ist ja alles erfunden, gibt's so nicht, ne? Aber es ist alles angelehnt an genau diese Dinge halt, ne? Voll. Zum Beispiel auch gibt es diese Runensprache, habe ich nochmal nachgelesen. Es gibt Futhark und später gab es Utag. Ja?
Was ist das?
Das quasi die Lehre der Runen. Ja, man die liest und Futhark liest man das, aber wenn man da irgendwie eine Rune, einen Strich einer Rune so leicht nach links schieben würde oder anders lesen würde, dann heißt es nicht mehr Futhark, sondern Utag. Ja, und das ist darauf basierend, hat ein schwedischer Philosoph, ich habe jetzt den Namen wieder vergessen, der hat 1932 so ein Buch rausgebracht. Es war auch hier im europäischen Raum und im deutschen Raum sehr beliebt. Die spätantike Alphabet-Mystik und der Runenreihe. Ja? Was übrigens auch Grundlage von allen okkulten und mystischen Bücher rund um die Runen war und auch nachher später auch ausgenutzt wurde und übernommen wurde von den Nazis. Ja, auch bis heute immer noch gerne, ne, mit irgendwelchen Zeichen missbräuchlich genutzt wird, irgendwelche Runen. Und diese ganzen Geschichte mit den Opfergaben, diese ganze heidnischen Rituale, da hat sich Ari Aster auch so ein bisschen inspirieren lassen, kann man alles auch nachlesen, im schwedischen Uppsala. Das war früher im Schweden halt so die krasse heidnische Stadt, so, wo alle hingepilgert sind. Und da wurden auch immer zu Sommerwenden, aber so irgendwie alle 90 Jahre oder so, wurden Tiere und Menschen auch geopfert. Was dann erst mit dem Einzug des Christentums und mit den Königen, die den Christentum auch angenommen haben, dann erst später verboten. Ja, aber es gab dann immer Gerüchte, dass irgendwelche Kommunen das immer noch machen und so weiter. Und das ist ja genau das, ne? Wenn es da so ein Mysterium drum gibt, dann ist das halt geiler Stoff, ne? Für eine Geschichte.
Und das hat Ari Aster natürlich auch extrem geil wieder hergeleitet, dass dieses Fest, wie wir es in Midsommar sehen, alle 90 Jahre stattfindet, weil 9 hat auch ist eine sehr wichtige Zahl, ne, bei den Pagans. Zum Beispiel Odin hing 9 Tage und 9 Nächte am Weltenbaum, um die Runenweisheit zu erlangen. Ne? Es gibt 9 Welten in der nordischen Kosmologie, so wie Asgard und Midgard.
Krass.
Wenn man jetzt über den Film spricht, alle 90 Jahre findet das statt. Ne? Das Abschlussritual hat insgesamt 9 Opfer benötigt. Ja? Die gesamte Gemeinschaft denkt in Lebenszyklen und Übergängen, was zur traditionellen Bedeutung der 9 als Zahl der Veränderung passt und so weiter und so fort.
Ja, deswegen. Also es ist halt alles eine erfundene Sache. Also keine Angst. Mhm. In Schweden gibt es ganz normale Menschen. Ja, müsst keine Angst haben. Ihr dürft auch zur Sommerwende hin. Aber aber ich muss noch mal ganz kurz zurück, wo du vorhin die Opening-Szene so beschrieben hast, weil die Opening-Szene, die ist ja richtig geil, ne? Dieses Gemälde, auch kurz gezeigt wird, ne? Dieses, das ist ja, was ich vorhin so meinte, an Hieronymus Bosch erinnert, ja? Dieses eine bekannte Gemälde, der Heuwagen heißt es, wo man halt die Hölle, die Welt und sozusagen das Jenseits beschreibt oder gezeichnet wurde. Und hier hat man einen Zeichner beauftragt, der genau das nachempfunden hat. Ein Asiate, ich weiß jetzt nicht, was er genau ist, Japaner oder links, weiß ich jetzt nicht. Ja. Mu Pan heißt der. Und der hat das gemalt. Und das Krasse ist, wenn man da mal auf Pause drückt, oder bei mir war es in der Disc, die ich habe, ist es das Menü.
Ja, geil.
Wenn du das dann genau anguckst, das erzählt die komplette Geschichte des Films. Das ist voll krass.
Der Film, das ist so, der Film besteht aus kompletten Foreshadowings, durch, nicht nur durch die Bilder, sondern auch durch die ganzen Symboliken, die den Film begleiten. Ne? Und deswegen finde ich es auch so krass, dass ich glaube, dass deswegen ich nie gelangweilt bin, wenn ich diesen Film gucke. Mhm. Und deswegen es sich auch definitiv lohnt. Also wenn jemand den Film noch nicht gesehen hat, guckt ihn euch auf jeden Fall ein zweites, vielleicht doch mal ein drittes Mal an, weil ihr werdet überrascht sein, wie viel auf einmal von vornherein schon aufgeschlüsselt wird und dementsprechend auch, ich würde sagen, von Pelle perfekt eingefädelt ist, oder?
Ja, ist die Frage, ne? Also ob alles eingefädelt ist, aber definitiv wird es ja so schon so denn fast schon erklärt, ne, wo der eine Dorftyp dort, wenn sie dann später in Schweden ankommen, da, der Dorfherr oder so, dann sagt, Pelle bringt uns, der hat eine gute Menschenkenntnis, der bringt uns immer gute Leute von draußen. Ne? Und die, wir erfahren ja auch später, dass es eben wichtig ist, dass sie die Leute von draußen brauchen. Ne, wegen Inzest und so weiter. Und aber das mit der Maikönigin, ne, also dass sie mitkommt, das war ja auch erst nicht so geplant, ne? Also auch nicht von Christian, ne?
Also guck mal, das Ding ist halt, das ist schon, wie gesagt, da sind ja verschiedene. Guck mal, Pelle befindet sich auf einer Pilgerfahrt.
Ja, ja.
Pelle ist im Frühling seines Lebens, also er ist zwischen 18 und 36 Jahre alt, ne?
Genau.
Und die Jugend ist vorbei, dann ist jetzt in der Frühlingszeit und man geht auf Pilgerfahrt, natürlich auch mit der Mission, frische Genetik reinzubringen, ne? Wie du gesagt hast, um halt Inzest zu vermeiden, ne? In der Gemeinde, in der Community. Und ich denke mal, dass er Dani auch kennengelernt hat als eine Person, die sehr verloren ist im Leben, sehr alleine fühlt, die eventuell ein guter Match sein könnte, sich in so einer Gemeinde aufgefangen zu fühlen. Weißt du?
Naja.
Zudem kennt er Christian, also die studieren alle Anthropologie und er kennt Christian und checkt halt auch, dass die Beziehung halt scheiße ist, dass nicht gut funktioniert. Ne? Und ich glaube, dass dann eins zum anderen führt, auch als er dann mit ihr alleine ist und mehr oder weniger Danny kommt ihn irgendwie abholen, ne? Also irgendwie so, ach ja, übrigens, auf der Party da die Szene, ach übrigens, wir gehen nach Schweden, ne?
Und sie guckt auf was?
Ach wirklich? Okay.
Das spielt ja auch so geil.
Warum hast du mir nichts gesagt? Und ne, da wird auch wieder deutlich, wie krass Christian die Begabung hat, Danny für alles schuldig fühlen zu lassen. Also ganz grauenhafte Art und Weise der Manipulation, um sich irgendwie aus dem Fadenkreuz zu nehmen, indem er alles sagt und umdreht und sagt, oh, ich wollte es dir aber noch sagen, du hast die wegen deinem Drama die Überraschung jetzt wieder gespoilert und hast gar nicht dazu kommen lassen, aber auf der gleichen Seite wird er abgeholt von ihr und als er gerade die Tür aufmacht für sie, sagt er seinen Freunden, ach übrigens, ich habe Danny eingeladen, mit nach Schweden zu kommen. Und die Jungs sind da so,
what?
Und wissen halt nicht, was sie sagen können. Und hier ist, finde ich, das auch das Spannende, dass niemand sagt was. Niemand sagt seine Meinung. Alle behalten die Meinung für sich und trauen sich nicht zu teilen. Und es ist ja auch genau das Gegenteil, was in dieser Community stattfindet. weil da leben die ja davon, offen miteinander zu sein, weil sie ein Ziel verfolgen. Ne, das sind halt diese Traditionen.
Ist ja auch, glaube ich, nochmal, weil du das gerade sagst, es ist auch so, glaube ich, in der westlichen Kultur und und hat seinen Peak in der amerikanischen Kultur, so dass man generell ja eher polite ist, vordergründig freundlich ist, aber nicht wirklich immer gleich die Meinung sagt oder sagt, wie man wirklich über den denkt. ne, weil jetzt ja vielleicht jemand seine Gefühle verletzen könnte. Also macht man lieber, lügt man lieber und bildet so ein Lügenkonstrukt. Und voll. Da steckt der Christian halt auch voll drin. Ne? Er ist,
voll drin.
Hat Mitleid mit ihr, will aber auch nicht mit ihr Schluss machen. Er sucht aber so, er versucht halt auch wirklich nicht unbedingt der beste Supportive-Typ zu sein, sondern er würde sich schon eher wünschen, dass sie mit ihm Schluss macht endlich. Und hat man das Gefühl?
Und weißt du nämlich, warum er so ist, warum er so überfordert ist? Weil er selber noch nie in seinem Leben Leid und Trauer erlebt hat, wie sie es erlebt hat. Er ist, damit überfordert, weißt du?
Ja,
ich denke, dass wenn Menschen Leid und Trauer erfahren haben und eine Person kennenlernt, die auch schon Leid und Trauer erfahren hat durch Elternverlust oder bester Freundverlust oder ne, wie auch immer, dass das auf jeden Fall viel zugänglicher zueinander ist. Und der ist halt komplett überfordert mit der Situation. Und deswegen, als ich mir den Film nochmal angeguckt hat, dachte ich mir, eigentlich kann Christian nichts dafür, dass er so ist, wie er ist. Eigentlich ist er auch nur eine arme Sau, der versucht vielleicht das Beste, ich möchte jetzt nicht rechtfertigen, sein Behavior, sein Benehmen, aber eigentlich hat er selber keine Ahnung, er ist ein armes Würmchen, so nach dem Motto, keine Ahnung hat, mit Gefühlen umzugehen und vor allem nicht mit dieser Wucht an Emotionen umzugehen, die er von Danny bekommt, nach dem Double Homicide Suicide ihrer kompletten Familie.
Kann man so sehen, ja. Oder man kann auch einfach sagen, Christian ist einfach noch verdammt unreif so. Ja,
ja voll,
man sieht es auch in anderen Szenen so. Falls du dich erinnern kannst, wenn der Mark denn bei den Ritualen von den, ne, die sich ins Tod stürzen und dann die Asche, die wird doch dann an den Bäumen verteilt und er pinkelt da einfach erstmal rauf. So, ich dachte, hier ist einfach ein Baum, ich pinkel. Und dann kommt Christian dazu und lacht einfach nur über die Situation und für die andere ist ist tot ernst. Es zeigt auch, was er eigentlich für ein Kindskopf ist. Und er ist auch voller Ego halt. Er denkt halt auch immer an seine Arsch halt, ne?
Du, denkst du, das war sein Todesurteil, an den Ahnenbaum zu pissen? Oder denkst du, er hätte überlebt oder er wäre unversehrt davongekommen, wenn er es nicht getan hätte?
Also ich würde jetzt sagen, nachdem ich ihn jetzt vorgestern gesehen habe, nochmal, das war sein Todesurteil. Weil Henrike Hilde Irmgard hieß die, glaube ich, ne? Die ihn versucht so umzirzt und immer immer so zuzwinkert. Das hätte vielleicht klappen können, dass er sie sozusagen entweder mit ihr zusammenkommt oder sie befruchtet oder was auch immer. Ja, und dann hätte er vielleicht noch überlebt. Aber auf die Ahnen zu pissen, ist, glaube ich, in keiner Kultur gut. Ja.
Weil ich glaube auch, als der andere Anthropologiestudent, ich habe jetzt seinen Namen vergessen, also das der Kontrahent von Christian sozusagen, weißt du?
Ja.
Ich glaube auch, als er dann in diesen verbotenen Raum gegangen ist mit den Schriftstücken, ne, die von Ruhm quasi erstellt werden, Josh, genau, ja. Mhm. Ich glaube nämlich, und dann hat er da halt Fotos gemacht und ich glaube, das war genauso sein Todesurteil. Ich
glaube auch, ja.
Genauso wie von den beiden Studenten, die sie auch kennengelernt haben.
Die aus England, da aus London,
ja, genau,
oder so.
Die aus England, genau, weil sie halt so überrumpelt waren mit allem und mit diesem Abschluss des Lebenszyklus mit dem Alter 72.
Stimmt, ja.
Die einfach die auch
reinhauen.
Auf Schutz, ja genau, aus Schutz, ne, um die Gemeinde zu schützen. Die dann halt auch umgebracht haben. Man sieht ja dann auch im Director's Cut, was auch mit ihr dann passiert ist, ne?
Ja.
Die Wasserleiche. Und da habe ich dich ja gefragt, also relativ zu Beginn dieser Folge, ist es eigentlich ein Horrorfilm oder ist es vielleicht ein Familiendrama, ein Beziehungsdrama? Und dann bin ich auch irgendwie zur Schlussfolgerung gekommen. Ich glaube, es kommt darauf an, aus welcher Sicht du diesen Film siehst. Wenn du den Film quasi aus der Sicht von den Freunden siehst, von Christian, dann ist es ein Horrorfilm. Safe, ne? Weil die kommen in die Community rein, bauen Scheiße, werden getötet, ne? Und wenn du aber den Film aus der Perspektive siehst von Danny und von Christian, dann ist es meiner Meinung nach ein absolutes Beziehungsdrama. Wie siehst du das?
Also Ari Aster, finde ich, hat ja mit seinem Vorgänger Film Hereditary, oder ich struggle immer wieder mit dem Namen,
Hereditary.
Auf jeden Fall hat er ja so ein Händchen dafür und hat das auch mal selber im Interview gesagt, ist ein Dramafilm aus dem Filter durch einen Horrorfilter. Mhm. Und so, finde ich, kannst du Midsommar auch wiedersehen. Also es ist schon auch ein Dramafilm, der eben mit sehr vielen Lebensdramen und Schicksalen von verschiedenen Menschen spielt, aber dann trotzdem eben den Horror-Trope irgendwie so bedient oder den Horrorfan das gibt, was du ja als Horrorfan auch haben willst. Fand ich übrigens, wo du das gerade sagst, interessant, weil Ari Aster spielt auch damit. Es gibt diese Szene, wenn die in den Tod stürzen, den Freitod wählen. Du hast es ja so schön vorhin erklärt, ne, dass dann, ja, er ist auf der Pilgerreise, der Pelle.
0 bis 18 Kindheit, Zeit des Wachsens und der Unschuld. 18 bis 36 Sommer, Zeit des Reisens und der Wanderschaft, wo sich Pelle halt gerade befindet. Er ist in die USA gegangen. Ne? Die Gemeinschaft verlässt das Dorf, um die Welt zu erkunden. Herbst 36 bis 54, die Phase der Arbeit. Die Mitglieder kehren zurück, um Verantwortung zu übernehmen, zu arbeiten und die Gemeinschaft zu stützen. Und dann gibt es den Winter 54 bis 72, die Zeit der Mentoren. Die Ältesten geben ihr Wissen an die Jüngeren weiter. Und eine andere spannende These, die ich da mal gelesen habe oder gesehen habe, war, dass die Frau, die gesprungen ist, der Danny sehr, sehr ähnlich
war. Habe ich auch
oder
gesehen.
aussieht und sie guckt sie ganz genau an, so nach dem Motto, ich mache jetzt den Weg frei für dich.
Ja, stimmt. Ja, du kannst jetzt den Platz für mich einnehmen. Genau. Ja, das ist auch eine krasse Szene, ne? Also wie die sich da so, ist denn auch so extrem still?
Ja.
Ja, nee, genau, weil man ja auch so tief jetzt in die Story und alles ist so Friede, Freude, Eierkuchen und alles sehr friedlich und dann zeigt sich eben, nee, es ist eben nicht nur friedlich, aber so wie das Leben halt, ne? Und die zeigt auch diesen Kontrast zwischen der westlichen Welt, ne? Man sieht sie ja auch die ganze Zeit in ihren westlichen Klamotten und die mit ihren weißen Klamotten, so, dass man halt auch sieht, so, die sind so voller Fremdkörper da und eigentlich sind sie in deren Welt so the Stranger und nicht andersrum. Ja,
ja, das war eine krasse Szene, weil dieser Film ist so friedlich abgelaufen und so situiert abgelaufen irgendwie, ne? So alles nimmt seinen Lauf, alles ist harmonisch mit Gesängen, mit Tanzen,
Blumen,
mit Trinken, irgendwelche, ich nehme an, die waren da irgendwie 24/7 auf LSD am Trippen, ne, wenn ich drüber nachdenke. Und dann kam diese Szene an, wie sie dann da hochlaufen, die beiden Älteren, ne? Erst beim Essen irgendwie, saßen sie in der Spitze, sind aus diesem Haus gekommen, aus dem gelben Haus, ne, und so weiter und so fort. Und dann hat sich das so angebahnt, dass sie jetzt wirklich da runterspringen, aber ich habe es irgendwie nicht kommen sehen, weil alles so normal war, ne, weil alles so standard akzeptiert war und niemand irgendwie erschrocken war. Und ich glaube, genau das haben auch unsere Besucher gefühlt. Ne? Die dachten sich so, passiert das jetzt wirklich? Sie haben es nicht geglaubt, sowas. Ne? Und dann sind sie halt runtergesprungen. Die Frau ist sofort gestorben. Und der Mann ist irgendwie mit den Füßen vorausgejumpt, als ob er irgendwie eine Kerze ins Wasser machen möchte. Und hat sich erstmal hart sein Bein gebrochen und liegt da. Und dann haben Und dann hat man das erste Mal, dieses gemeinsame Leiden gesehen.
Ja,
ne?
Ja,
dieses gemeinsame Schmerzteilen. Ne?
Ja, da ist aber auch der Bruch dann in dem Film. Ne? Da ist wieder dieser extreme Kontrast. Deswegen meinte ich das.
Ja.
Da kommt es halt auch, da muss man drauf, oder müsst ihr mal drauf achten, wenn dieser eine direkt in die Kamera guckt. Ja. Da hatte ich dann halt wirklich das Gefühl, da kündigt sich jetzt an, mal wart mal ab, jetzt geht's anders ab. Und davor war das ja so, dass die es noch akzeptiert haben, wie, ja, die sind halt so ein bisschen hippie, die sind ein bisschen strange.
Ganz genau.
Aber diese Entschlossenheit, da runter zu springen und sagen, ne, und der andere haut noch mit einem Hammer rauf, weil der mit den gebrochenen Beinen ist ja nicht krepiert. Und das ist wahrscheinlich schon vorher passiert, schon mal, ne? Denn deswegen stand der ja mit seinem Hammer da.
Voll.
Und der haut ihn einfach mal mies, Alter, die Fresse noch ein. Und das sieht man ja auch so, wie der Schädel denn so eingedrückt wird und in Fetzen gefliegt. Das ist schon auch echt graphical, ne? Also
in
your face.
Ja, hundertprozentig. Der Schauspieler übrigens, der den 72-jährigen Mann spielt, der runterspielt, der ist ja auch tatsächlich sehr sehr bekannt. Der hat mal, ich komme nicht drauf, wie der Film heißt, aber der hat mal in den 1971, glaube ich, wo er noch ein Junge war, ich glaube Teenager oder Junge unter 18, hat er in einem Film mitgespielt. Und in diesem Film wurde er irgendwie, da gab es eine Szene, ich weiß nicht, ich krieg's nicht leider nicht mehr zusammen, ich habe das im Podcast gehört, und da gab es eine Szene, wo irgendwie auf seine Schönheit, auf seine natürliche Schönheit gespielt wurde. Und irgendwie ist es damals an die so rausgekommen und hat sich irgendwie verbreitet durch diesen Film. Und auf einmal hatte er den Ruf, der schönste Junge auf der Welt zu sein. Und die ganzen Manga-Zeichner aus Asien und Japan und sowas haben sein Gesicht quasi als Vorbild genommen, um ihre ganzen Manga-Charaktere zu zeichnen. Diese großen Augen, diesen Kinn, die Nase. Also könnte man eigentlich sagen, dass er eigentlich ein Vorbild ist für die ganzen Manga-Zeichner, die dieses Schönheitsideal genommen haben und in diese Manga-Comics übertragen haben. Es war eine ganz spannende Geschichte. Ja, und ja, umso lustiger ist es oder umso skurriler ist es, weil der Ari Aster, der wusste das halt hundertprozentig, und der kann es mir nichts erzählen, dass er sich dann gesagt hat, okay, alles klar. Und vor allem, er hat darunter gelitten, unter diesem Ruf, der schönste Junge der Welt zu sein. Er hat dann richtig drunter gelitten, ne?
Krass.
Und dementsprechend hat sich Ari Aster sicherlich gedacht, okay, das ist auch schön für die Erzählung jetzt für mich, ne, zu sagen, dass der schönste Junge der Welt ist jetzt derjenige, der sich halt opfert, um Platz zu machen für die Nachfolgen.
Genau. Ja, et ist super spannend gemacht. Und dann ist endlich sein Fluch, sein eigener Fluch endlich gekillt damit, wa?
Sozusagen.
Ja. Ey, und ich finde halt auch so krass so, ne? Also ich meine, für diese wie sich halt Dani, wenn man jetzt mal sieht, ist ja die Hauptrolle am Ende ja immer wieder, die ihr Trauma ja auch immer noch bewältigt. Ich finde es halt nochmal krasser, würde ich auch nochmal mit dir drüber sprechen, so wie sehr sie sich selber gar nicht so wichtig ist und immer alles sich komplett zurücknimmt. Sie ist für ihre Schwester da, sie ist für ihre Eltern da, sie ist für ihren Christian da und für alles stellt sie auf so ein hohes Podest, aber für sich selber hat sie keine Ahnung, wer sie ist und wer sie im Leben ist. Gibt es ja auch so einige Menschen, die damit eben genau auch in unserer modernen Welt eben zu kämpfen haben, und dann kommt sie in so ein Dorf rein, wo Konformität, also diese Anpassung und Gleichsein und jeder hat seine Rolle, irgendwie auch so eine Befreiung ist. Und das ist ja auch oft so in unserer Gesellschaft, wo man manchmal nicht mehr weiß, wo man hin will, dass man sich für Ideologien plötzlich, die eigentlich total absurd sind, die aber eine Einfachheit mitbringen, ob das jetzt religiös ist oder Nationalismus, dass du halt dem relativ schnell verfallen kannst, wenn du nicht mit beiden Beinen fest im Leben stehst, ne?
Das hört man doch immer wieder, ne? Vor allem jetzt, wenn man, egal in welche Religion, jetzt auch den Extremismus verfällt. Das ist ja, wenn man darüber liest in den Nachrichten oder bei Wikipedia oder einfach mal googelt, dann sind es immer irgendwelche Leute, die irgendwie lost in life waren, keine Freunde, isoliert zu Hause waren, ne, keine Perspektive hatten. Ja, hundertprozentig.
Und das sieht man, finde ich so geil, durch den Film weg, wie Dani am Anfang noch ihr Schicksal versucht zu bewältigen und ihren einzigen Lebensinhalt und Dreh- und Angelpunkt in ihrem Leben Christian ist, ja, der aber ja, können wir gleich noch drüber reden, ja auch immer mehr verfällt einer anderen Person, ne, durch einen Liebeszauber, aber der auch generell ja eigentlich einen Fick auf sie gibt. Ja, sie ist ja nur so eine Statistin für ihn, ja, die einfach immer nur Ja sagt, und wenn nicht, dann manipuliert er sie so halt in die Richtung, dass sie genau das macht, was er will. Ja, wow. Und dann plötzlich merkt sie immer mehr, und wir sehen es auch, wie sie immer mehr merkt, so, okay, vielleicht bin ich ja hier angekommen.
Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, ich würde das nicht so sagen, dass er sie irgendwie für ihn eine Statistin ist, weil man muss ja vorstellen, die sind immerhin schon, also als ich den Film geguckt habe, dachte ich mir so, okay, die können irgendwie noch nicht lange zusammen sein, sowas, ne, weil er vergisst ja auch ihren Geburtstag und sowas, ne, so eine Geschichten. Aber dann gibt es diese Szene, wo sie gefragt werden, wie lange seid ihr schon zusammen? Und sie sagt so, und er sagt so, ja, 3,5 Jahre. Und sie sagt so, nein, es sind nächsten Monat 4 Jahre. Ne? Und dann so, wow, 4 Jahre, sowas. Ne? Und da muss man auch mal wieder auf eigene Erfahrungen zurückgreifen. So habe ich das zumindest gemacht, dass wenn du neu in einer Beziehung warst, war alles immer hart und heavy, man hat rumgemacht, ne? Man ist gar nicht mehr aus dem Bett rausgekommen, so nach dem Motto. Ne? Und dann spielt sich so diese Routine ein, diese Langeweile. Aber dann ist man halt schon so weit, dass man irgendwie wirklich sich bewegen muss, irgendwie jetzt zu sagen, okay, diese Beziehung ist jetzt scheiße geworden, ich muss Schluss machen. Und wenn du dann halt wie in seinem Fall eine Freundin hast, die emotional so down ist, wegen ihrer bipolaren Schwester, sich nur Sorgen macht, dann kannst du einfach nicht, dann geht diese Spirale immer tiefer und immer tiefer. Und da gebe ich dir auch recht, dass er sie dann wirklich auch die ganze Zeit manipuliert hat, indem er sie hat schlecht fühlen lassen.
Ja,
zum Beispiel, er hat den Geburtstag gegessen. Ah, nee, es ist nicht seine Schuld, weil ich habe ihn nicht dran erinnert.
Seine
Schuld, so, weißt du, ich dachte so, alter Schwede. Aber weil sie so abhängig ist von ihm. Sie ist so abhängig von ihnen.
Es gibt einige Szenen.
Sie hatte
immer Angst, wie du sagst. Ne? Sie hat Angst, alleine zu sein. Ne? Sie hat ja keine, und ist ja auch irgendwo verständlich, Mann. Ich meine, sie hat ihre komplette Familie durch einen erweiterten Suizid verloren. Ja? Und dann steht sie alleine da und weiß nicht, wohin im Leben. Ja. Und dann will ihr Freund, ihr einziger Angelpunkt will nach Schweden. Und dann, ja, sie hakt sich ja quasi ein und hält richtig fest an ihm. Und er gibt dir ja dann, du hast ja vorhin auch gesagt, so manipuliert sie so nach dem Motto, wie ja, du hast ja die Überraschung noch und sie entschuldigt sich ja dann auch immer mehrfach, nein und so, ich möchte ja, dass du frei bist und dich entfalten kannst, wie du willst
die krasseste Szene, weil wir gerade beim Thema sind, ist das, die gibt's auch nur im Director's Cut, die Szene, wo sie ihm Blumen mitbringt. Ne? Sie bringt ihm Blumen mit und so nach dem Motto, ja, ich war spazieren, hab dir ein paar Blumen gepflückt, so aus Liebe. Ne? Und dann irgendwie ein paar Szenen später macht er ihr das zum Vorwurf, weil sie ihn dadurch schlecht fühlen lassen möchte.
Ja, genau, stimmt. Ne? Ja, genau.
Das ist so crazy.
Ja, hast recht. Oder auch, wo sie abhaut, weil es ihr offensichtlich schlecht geht, weil nachdem sie kriegt da so eine Panikattacke, nachdem sie beobachtet, wie die sich da selbst killen. Ne?
Ach so, ja.
Ne? Und dann haut sie ihr ab und dann muss sie Atemübungen machen und dann helfen ihr alle so da, auch so. Nee, das war eine andere Szene. Ist ja auch egal. Sie rennt erstmal weg und er sieht auch gar keinen Grund, irgendwie ihr hinterher zu rennen. Stattdessen sagt er später wieder einfach nur so nach dem Motto, na, hast du dich wieder beruhigt, alles okay? So wie,
crazy.
Ich weiß, bei dir ist gerade was nicht richtig im Kopf so und nicht so irgendwie Verständnis zeigen, sondern eher so wie, bist du jetzt wieder normal?
Und das ist halt, auch so ein Grund, warum Danny in der Community so krassen Anklang findet, weil ihr Leben war immer nur abhängig von ihrer Schwester und ihren Eltern. Ihre Schwester hat das war alles für sie im Leben, ne? Und ihre Schwester war bipolar, hat am Ende ihre komplette Familie in den Tod gerissen auf einen Schlag, ne? Dann hat sie sich festgekrallt, natürlich davor schon auch, aber jetzt noch mehr an Christian. Dann kommt sie in diese Community und im Vergleich zu der Abhängigkeit von der Schwester, die dann alle in den Tod gerissen hat und somit natürlich auch sie und Christians Beziehung noch mehr in die Mitleidenschaft gezogen hat, hat sie auf einmal diese Community vor sich, wo alle wirklich füreinander da sind. Sie hat quasi
nicht
nur eine Schwester, von der sie abhängig ist, sondern 20 Schwestern, von denen sie, die sie hat so und die sie nicht enttäuschen werden und die füreinander da sind und so.
Ja.
Ne? Also das ist schon...
Ja, und das ist ja...
Viel lässt sich schon so ganz smart herleiten und verbinden, wenn man...
Das ist ja genau das, was ich meine mit, dass wenn du halt eben so psychisch labil bist, dann ist eben die Einfachheit, die du in so einer Community oder in so einer Religion oder in so einer Ideologie findest, die beruhigt einen und gibt ein Zusammengehörigkeitsgefühl, dass du alles andere dann akzeptierst und so einen inneren Frieden für dich findest, so, weil du weißt, du musst nicht mehr so viel nachdenken und du musst nicht mehr für andere planen oder reinfühlen, was wo andere über irgendwas denken. Ne? Die denken nämlich alle nämlich gleich. Ne? Ja.
Voll. Definitiv.
Aber interessant an dem Film, ist ja auch, hatte ich vorhin schon gesagt, so der Film ist ja, hat schon voll viele Creep-Momente und trotzdem ist der die ganze Zeit, spielt er ja im Hellen eigentlich.
Ja, das ist ja, das, das, das Gegensätzliche, ne? Das Gegensätzliche, aber du kommst halt relativ schnell auf die Schliche, dass du in dieser Gemeinde gefangen bist und nicht so einfach rauskommst. Du kannst nicht einfach zum Bahnhof fahren.
Spätestens und, dann, ne? Wenn die Londoner, ne, das versuchen, ne?
Genau, ne?
So, also, wie wir es erklärt bekommen haben. Ja.
Ganz genau, ne? Und das ist halt schon, ja, das ist halt dann der eigentliche Horror, der dann stattfindet, weil du halt in dieser Sekte bist, ne? Und nicht rauskommen kannst, ähnlich wie in Wicker Man.
Ganz genau. Und wir hatten es vorhin jetzt schon ein paar Mal angerissen, im Film werden ja so viel Foreshadowing wird gemacht, so viel Zeichen, dass, deswegen macht es ja auch Spaß, den zweite oder dritte Mal zu gucken, weil du dann plötzlich viel bewusster die Dinge wahrnimmst, die du wahrscheinlich unbewusst irgendwie nur so aufgesogen hast, so, ne?
Ja, ja,
voll. Zum Beispiel auch, was ist denn das hier, wo sie noch so dieses Dorf noch kennenlernen und dann sind da so eine Leinentücher, die so eine Geschichte erzählen. Mit diesen grafischen Bildern, also die so in 2D gemalt sind, so wie so alte Bilder aus dem 13., 14. Jahrhundert oder so. Und dann siehst du da so eine Geschichte von einer Frau, die irgendwelche, ja, die ihre Schamhaare irgendwie abschneidet und dann in irgendwo ein Gebäck macht und
Menstruationsblut und Schamhaare ins Essen.
Genau, und das sind die Sachen, die wir ja dann auch später sehen. Mhm. Und wenn du aufmerksam guckst, dann siehst du ja dann später, wenn sie so an diesen sehr merkwürdig wie Runen angelegten Tischen liegen, sitzen und dann eben zu Tisch sind da und essen mit der, wie heißen die, Haga-Mythologie, mit dieser Community, meine ich.
Ja.
Und dann siehst du, alle haben ihre Getränke so auf dem Tisch und seins ist leicht dunkler.
Ja.
Du siehst so, da ist irgendwas drin. Ja. Und er isst ja dann diesen Pie und dann, was ist das denn? Zwischen die Zähne, dann holt er so raus.
Und
so
dann
ein drahtiges, rotes Haar.
Dann liegt. und dann. Und dann legt Maya ihm auch so eine Rune und das Bett.
Stimmt, ja, auch noch. Ja. Ja. Und das sind all diese Zeichen, auch dieses Haus, wo die da in dieser Gemeinde wo sie ja dann unterkommen, was ja auch erstmal strange ist, da hat nicht keiner sein eigenes Bett. Das ist wie so eine, wie so eine Jugendherberge, so eine riesengroße Scheune.
Dicker, alles gemeinsam. Die leiden gemeinsam, die.
Ja, genau.
Die fühlen gemeinsam, die sind gemeinsam erregt, ne? Also siehst du dann ja auch, ne, bei dieser Fix-Szene da, wo er sie dann da bumst mit tatkräftiger Unterstützung.
Das ist auch und so eine weirde Szene.
Ich glaube, Ari Aster wollte, dass man bei der Szene lacht. Ne? Ich glaube, er wollte das so ein bisschen, ich erlaube euch zu lachen, weil als er die dann anfängt zu vögeln, die Maya, Und auf einmal kommen sie an und fangen an zu singen und halten die Hand und seine Backe und er guckt so voll
und
so,
er guckt
wow,
so, what?
Was geht denn hier ab? Und dann auf einmal, und dann kommt die eine und stößt ihn an, dass der die da, weißt du, also
das genau, schon, stößt noch an, so an seinen Arschbacken und drückt noch so, ne? Das ist so strange. Und dann
ich musste lachen.
Dann sind sie da alle mit am Mitstöhnen, so, ne? Und das ist so.
Dann spritzt er ab und sie hebt dann so ihr Becken hoch, damit ja nichts irgendwie wieder rauskommt.
Yeah,
weißt du?
Genau,
spüre es, I can feel it already. So, ne?
Ja, aber bis es dahin kommt, bahnen sich halt auch so viele Sachen aus, meine ich. Wie er dann ja auch in dieses Haus von der, wie sage ich da, die Facility Managerin, ja, also die Dorfchefin da, ja, die ihn ja da.
Heiden, ja.
Ja, genau. Der Oberboss, die dann letztendlich ihn da in so ein Haus ja reinlurrt und der soll er dann mal kurz warten und sie macht ihm so klar, dass die Konstellation so von den Sternen ja so toll ist, dass er zu Maya so passt und er sitzt da so und guckt sich diese ganzen Bilder, diese Runen und diese kleinen. Und es erzählt ja auch die Geschichte und da siehst du ja unter anderem, guckt er direkt auf sein eigenes Schicksal mit dem Bärenanzug, den brennenden Bären, was ja auch übrigens aus der Mythologie, gerade so der schwedischen oder der nordischen Mythologie, so Bären haben so eine ganz, ganz wichtige Rolle, Wusste ich auch nicht. Schöne und das Biest ist eigentlich abgeleitet von einer Geschichte auch aus Schweden. East of the Sun and West of the Moon heißt die eigentliche Geschichte. Und da geht es nämlich auch um einen Bären und quasi ein junges Mädchen, was sich mehr oder weniger in diesen Bären auch irgendwie verliebt. Und dieses Mädchen kennt keinen Bären und denkt, es ist ein Hund in einem dickeren Pelz. Und sie sagt ihm immer, es ist doch viel zu heiß, du musst es ausziehen. Und es hat wohl Ari Aster irgendwo mal im Interview gesagt, es hat ihn inspiriert, dass er schon wusste, okay, dann weiß ich jetzt, wie Christian sterben wird. Ja,
ja. Ja. Ja, voll, voll. Ja, krass, ne? Auf jeden Fall. Das ist schon, also der ganze Film ist eine Herleitung von Ereignissen, die dann am Ende den absoluten Sinn machen. Deswegen, ich kann es nicht oft genug betonen, dass Leute, wenn ihr den Film feiert und nur einmal gesehen habt, tut euch wirklich den Gefallen. Vor allem jetzt zur Midsommerzeit und guckt ihn euch nochmal an. Übrigens, Digga, Midsommer, ich habe richtig Bock, weil ab Midsommer werden die Tage wieder kürzer. Hell yeah, Alter.
Ja, ja. Hast du die, wie viele Tage sind es jetzt noch zu Halloween? Countdown läuft?
Warte, ich muss mal in meinen, ich habe tatsächlich den Countdown in meinem Handy
während
drin.
Ihr sucht, während du suchst, will ich nochmal...
140 Tage, Bruder.
140 Tage, sehr 140 geil. Tage. Ab 100 mache ich eine Strichliste.
Ey, ich habe so ein Wort. Vier Monate, 17 Tage, 3 Stunden, 39 Minuten und 30 Sekunden ab genau jetzt.
Ah, herrlich, herrlich. Nur noch bevor wir vielleicht mal mit diesen ganzen Mythologie-Sachen und so, ich finde es irre interessant, aber ich bin ja am Ende auch kein Mythologe und auch all diese ganzen Sachen habe ich mir auch nur angeeignet und angeguckt. Es gibt wirklich ein YouTube-Video von dem Channel Norvum.
Ah, ja,
6,5 Stunden geht das Ding. Ihr müsst euch das natürlich nicht, also könnt ihr gerne machen, aber dann ist euer Tag gefickt und dann träumt ihr auch wirklich nur noch von Mythologie.
Und wir wollen nicht, dass euer Tag gefickt ist, Leute, wegen uns, ja? Also.
Ja, so ist es. Ihr sollt ja eine gute Zeit haben. Und aber es ist irre interessant und da werden noch viel, viel mehr Details. Also die Recherche ist echt tief. Und es wurde auch nicht alleine von dem gemacht, es ist so ein Kollektiv und es ist wirklich wertvoll, weil es ist kein nur hergeleiteter Bullshit, sondern da kommen auch wirklich immer Fakten und interessante Sachen dazu. Ja, perfekter Film, Midsommar hatten wir gedacht, dass das jetzt zur perfekten, ja zu der Jahreszeit zum Midsommar jetzt kommt und der Sommer ist ja besonders für uns in Deutschland horrortechnisch jetzt noch geiler geworden, denn wir werden ja auch demnächst noch ein bisschen ins Kino gehen, vielleicht greife ich schon mal vor, ne? Obsession, Backrooms, bei uns ja erst jetzt im Juli. In den Kinos, obwohl sie ja schon echt extrem erfolgreich angelaufen sind und ihr wahrscheinlich auch schon etliche Trailer gesehen habt und YouTube-Influencer, Kurzvideos etc. Wir sind auch irre gespannt. Ja,
voll.
Aber ich würde trotzdem noch mal ganz kurz, oder also frag mal so, wollen wir langsam zum Schluss kommen, was Midsommar angeht oder wolltest du...
Du, also ich würde sagen, guck mal, das Ding ist halt, man kann endlos über diesen Film reden.
Deswegen.
Es gibt so viele Punkte, die wir jetzt besprechen könnten und die wir jetzt analysieren könnten und herleiten könnten und feststellen könnten, wie interpretierst du das, wie interpretiere ich das, wie interpretiert das ein Wolfgang Schmidt, weil sein Video habe ich mir natürlich auch noch angeguckt, ne? Vor allem Wolfgang Schmidt ist halt auch so ein Filmkritiker, der schafft es wirklich, den geilsten Film scheiße klingen zu lassen, ne? Aber das Spannende ist bei Midsommar, also er findet Midsommar weitaus besser, den weitaus besseren Film als Hereditary,
sag noch nichts, ja. Geh mal noch nicht in die Bewertung, weil ich will dich gleich was noch fragen.
Nein, alles gut. Ich gehe nicht in die Bewertung. Ich kann es irgendwie nicht nachvollziehen, weil man kann diese Filme einfach nicht miteinander vergleichen, meiner Meinung nach.
Okay.
Ne?
Ja.
Das Einzige, was die beiden Filme gleich haben, ist, dass sie zwei ultra starke Hauptdarsteller haben mit Toni Collette und Florence Pugh. Ne? Und dass es irgendwie um Paganism geht, so, ne? Das sind die beiden Crosspoints von den beiden Filmen. Und er ist natürlich ein Typ, der hat nicht gesagt, dass der Film scheiße ist, aber was ganz interessant war, sind die Kommentare zu, warum zum Beispiel hauen nicht alle sofort ab, wenn die Leute von der Klippe springen und sowas. Ne? Das ist ein ganz interessantes Video, ja. sehr interessante Ansichten. Video geht 14 Minuten, Wolfgang Schmidt zu Midsommar. Guckt es euch gerne mal an, sehr, sehr interessante Thesen.
Ja. Also, meine Frage wäre jetzt so, also du, Ari Aster ist einfach mal, du hast es vorhin gesagt, mit zwei ultra starken Filmen an den Start gekommen, die auch wirklich hintereinander kamen. 2018 kam sein erster, zweiter Midsommar, dann 2019, also sie sind wirklich back-to-back auch gedreht worden. Die hat er auch schon, an denen hat er auch schon lange gefeilt und gearbeitet und man merkt, da steckt halt eine Menge investigative Arbeit, Recherche, Teambuilding, die perfekten Sets, die perfekten ja, Shooting-Orte gescoutet.
Ja.
Also da ist so viel Feinarbeit drin. Aber Ari Aster ist eine Frage, so wo geht die Reise hin? Denn ich weiß nicht, wie du es empfunden hast, als ich dann später Beer is Afraid gesehen habe.
Mhm.
Wie fandst du denn?
Bo is Afraid ist Ari Asters laut seiner Aussage persönlichster Film, weil Ari Aster sein Leben lang auch immer unter so Panikattacken und Angstzuständen gelitten hat. Er ist sehr introvertiert, sehr unsicherer Mensch, schon sein ganzes Leben lang gewesen, meinte er. Und das merkt man, finde ich, auch in dem Film. Und Bo is Afraid ist ein Film, den habe ich mir ohne ihn gesehen zu haben, direkt auf im Mediabook geholt, 4K Mediabook. Dazu muss ich sagen, dass ich es super strange finde, dass Eddington, genauso wie Bo is Afraid, also seine beiden Werke nach Midsommar und Hereditary, überhaupt kein Marketing genossen haben. Also sie waren auch auf einmal einfach da, die Filme. Ne? Und niemand wusste, wo kommen die her, wann liefen die im Kino. Auf einmal konntest du das Mediabook bei Amazon kaufen für einen 30er. Ne?
Ja.
Und ich fand Bo is Afraid, ich habe ihn einmal gesehen, ich fand ihn gut. Vielleicht auch ein bisschen Ari Aster-Brille, aber ich fand ihn gut, weil er war natürlich geil erzählt und der war super crazy, krasse Sets, krasse Schauspieler, eine wilde, wilde Reise. Und ich glaube, dass er mir besser gefallen würde, wenn ich ihn noch ein zweites Mal sehen würde. Jedoch war nicht hoch genug, dass ich mir jetzt nochmal 3 Stunden Zeit nehmen würde, um ihn nochmal zu gucken. Verstehst du, was ich meine?
Ja, ja, voll.
Ja, genau. Und das ist so meine Meinung zu. Also er war gut, aber jetzt nicht irgendwie wow und nicht wow genug, dass ich jetzt nochmal 3 Stunden Bo is Afraid gucke. Eventuell mal mit Chris, wenn er den gucken möchte oder sowas. Ja, und bei dir?
Ja, also ich hatte mich ja gefreut, dass ein neuer Ari Aster Film rauskommt. Ich wusste auch, dass es kein Horrorfilm sein soll, aber es geht halt so um psychologische Geschichten, wo ich dann doch immer offen bin und dachte, mal sehen, was ich da bekomme. Und es ist schon ein wilder Ritt, hast du vorhin gesagt, der ist wirklich extrem wild und der behandelt da eben seine ganzen auch eigenen Ängste. Muss dazu auch sagen, ein Joaquin Phoenix verkörpert eben diesen Bo auch wirklich genial, macht es gut. Das kann ich alles nicht absprechen, Production Value ist auch richtig hoch, aber gefällt er mir jetzt wirklich? Ist ein Film, den ich jetzt irgendwie mal öfter gucken würde? Eher nicht. Also zum zweiten Mal müsste ich mich wirklich zwingen, aus Recherchezwecken oder so. Aber die Entwicklung so, weißt du, so wo das jetzt hingeht, so mit seinen nächsten Filmen. Ich habe Eddington noch nicht gesehen, ja, so ich muss ich jetzt fairerweise sagen. Aber auch Sachen, wo er jetzt mitproduziert hat, so. Death of a Unicorn hat er auch mitproduziert, ja. Den fand ich zum Beispiel ziemlich kacke, ja. Also mit diesen, ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, ja.
Nee, habe ich nicht gesehen.
Also und er hat ja auch bei Bogonia jetzt mitgemacht, ne, von Yorgos Lanthimos. Und ich habe so das Gefühl, er geht halt so in diese Arthouse-Schiene jetzt voll. Und da habe ich so ein bisschen Sorge, dass wir nicht nochmal so einen schönen Hereditary oder Midsommar bekommen. Gerücht.
Yes.
Hereditary 2, das wollte ich vielleicht jetzt auch gerade sagen.
Sequel.
Sequel, genau.
Ja.
Das wäre noch eine große Hoffnung weil ich will gerne...
Er hat es geschrieben. Er hat Hereditary 2, also beziehungsweise Sequel, schon geschrieben. Aber was ganz spannend ist und auch irgendwie traurig zugleich. Hereditary hatte ein Budget von 10 Millionen Dollar und hatte einen weltweiten Ertrag von 90 Millionen Dollar. Midsommar hatte ein Budget von 9 Millionen Dollar und einen weltweiten Ertrag von 48 Millionen Dollar. Dann kommen wir ins Jahr 2023. Also wir reden, das sind jetzt 4 Jahre zwischen Midsommar und Beau Is Afraid. Beau Is Afraid war sein teuerster Film. 35 Millionen Dollar Budget. Bruttoertrag weltweit 12 Millionen Dollar, Diggi. Und jetzt wird es richtig sad. Eddington, 25 Millionen Dollar Budget. Einspielergebnis 13 Millionen Dollar.
Flop.
Und da frage ich mich, und da zumindest an den Kinokassen, ne? Es gibt ja viele, Fight Club war auch ein Flop an den Kinokassen, aber ist mittlerweile der absolute krasse Kultfilm überhaupt so, ne? Aber was ich damit sagen möchte, ist, dass ich mir ein bisschen Sorgen mache, dass er seine Filme für ein falsches Publikum versucht zu erstellen, ohne dass da irgendwas. Verstehst du, was ich meine? Ne? Also. Beau Is Afraid und Eddington, du hast es quasi überhaupt kein Geld für Marketing in die Hand genommen. Ich habe zumindest nichts mitbekommen. Nichts mitbekommen. Ne? Und ich gucke ja immer in News und Kino-News und what's new, what's hot, what's fresh, so, ne?
Ich weiß, was du meinst, glaube ich.
Und ich mache mir so ein bisschen Sorge, dass die Studios sich sagen, so, ey, Diggi, irgendwie.
Bei dir weiß man nicht, was man bekommt.
Beim nächsten Film alles oder nichts, so nach dem Motto, ne?
Ja, weil du halt eben, ne, wen vielleicht, ich sehe das ähnlich, ne, wen vielleicht fehlen Marketing oder vielleicht habe ich es auch nicht bekommen und nicht gesehen, so, ja, aber ich finde einfach, wenn du es nicht schaffst, es richtig zu adressieren, dann verbindet man deine nächsten Filme immer mit dem, was du, wo du die ersten Erfolge mit da hattest. Und das waren nun mal eben zwei doch schon eher in die Horror. Kannst du sagen, so Horrorklassiker jetzt. Also
guck dir Robert Eggers an. Ne? Der hat mit Witch ein Brett abgeliefert und der hat mit Lighthouse ein Brett abgeliefert, mit Northman ein Brett abgeliefert, mit Nosferatu ein Brett abgeliefert, weil du bekommst, was du erwartest, ne? Halt hart im Horrorgenre.
Der Name spricht für sich.
Ne, und du hast dann halt auch jetzt Ende des Jahres Werwolf von ihm, ne, wieder mit einer Lillian Rose Depp am Start und sowas.
Ja.
Und ich bin mir sicher, dass der Film auch wieder geisteskrank wird. Und Ari Aster hat halt versucht, irgendwie seinen eigenen Stempel aufzusetzen, was natürlich sehr cool ist und auch absolut respektabel ist und sowas, aber und sicherlich auch gute Filme, zumindest auch vom Handwerk her und so, aber ich glaube irgendwie. Ich kann es dir nicht sagen. Ich weiß es nicht. Irgendwas muss er machen. Wie ich jetzt schon gesagt habe, ich glaube, wenn er nächstes Projekt jetzt macht, dann wird ihm das Studio sagen, ey Digi, hör mal zu, das Ding muss jetzt landen. Ansonsten sieht es irgendwie, kannst du dir ein anderes Studio suchen. Weißt du, was ich meine?
Naja, keine, ich weiß, was du meinst. Ich finde einfach, er sollte, Schuster, bleib bei deinen Leisten oder wie man so sagt, ne? Oder zumindestens, bleib doch bei diesem, was ich vorhin beschrieben habe oder was er selber auch so formuliert hat. Deine dramatischen oder interessanten Story, aber durch diesen Horrorfilter, das hat was ganz Besonderes gehabt. Ich finde, Hereditary hat ist für mich einfach in den letzten Jahren einer der besten Horrorfilme für mich. Ja, ich halte den ganz hoch, der gehört. Ja, nach Exorcist ist es ein moderner Klassiker für mich schon, der mir immer wieder Creep-Momente gibt und es sagt schon so einiges. Also es ist schon große Worte und ich würde es sehr enttäuschend finden, wenn das Letzte so an Horror ist, was er so bringt.
Ich hoffe auch, das ist natürlich jetzt aber auch, ich hoffe es auch, aber es ist natürlich auch so hart egoistisch. Ich hoffe, dass er nur Horrorfilme macht. Ne? Natürlich hoffen wir, dass er nur Horrorfilme macht, aber entscheidend ist natürlich, was er möchte, weil er hat uns natürlich auch diese Meisterwerke mit Midsommar und Hereditary gebracht, sowas. Ne? Wir sind gespannt. Ich hoffe, egal für was er sich entscheidet, dass es funktioniert, weil leider leben wir natürlich in einer sehr monetären, finanziell getriebenen Welt, ne, wenn es darum geht. Und ja, und dann hast du auf der anderen Seite die beiden Bratans von Obsessions und von Backrooms, die mit einem $750,000 Budget 300 Millionen eingespielt haben und auf der anderen Seite auch A24 mit Backrooms 10 Millionen Dollar Budget auch 200 eingespielt haben. Ne? Also
absolut.
So kann es halt auch gehen. Ne?
Ja. Ey, ich habe mir vorhin nochmal angeguckt, die letzten, so überhaupt die Horrorfilme, die über A24 rauskamen.
Mhm.
Ey, es ist wirklich so, wir könnten echt mal eine Episode über A24-Filme machen. So,
ja, Mann,
es, Horrorfilme, die aus der Schmiede von A24 kommen. Also von,
voll.
Weil das ist krass, Alter. Die haben wirklich nur die guten Horrorpicks. Die haben einfach ein geiles Händchen für junge, arrangierte Regisseure, die einfach mit einer echt uniken Story am Start kommen.
Ja, ne?
Und die geben halt einfach das volle Vertrauen und ja,
voll.
Wird sich zeigen. Aber mal eine abschließende Frage jetzt zu Ari Aster, was wir nun bekommen und was wir uns wünschen, haben wir kurz geklärt, ja. Wissen wir alle noch nicht, aber wir hoffen das Beste. Aber die Frage jetzt von diesen beiden Filmen, Hereditary oder Midsommar, welchen würdest du nach Schweden, wenn du dafür immer hinziehen müsstest, mitnehmen? Wenn du nur einen mitnehmen darfst.
Ich muss ganz, es ist wahrscheinlich Hereditary, weil Hereditary ist halt ein sehr dunkler Film und ich mag halt Dunkelheit und dunkle Filme. Toni Collette ist absolut crazy in dem Film. Du hast Paganism, du hast Familiendrama, du hast Satan, du hast, ich weiß gar nicht mal, ist Satan ein Teil davon? Ja, doch, sicherlich.
Na, so diese Hexenkult halt. Ne?
Hexenkult, ja, ja. Diggi, ganz, ganz schwere Frage. Ich kann es dir nicht sagen. Hat beides so seine Perks. Also ich würde beide wirklich auf Augenhöhe miteinander sehen. Das ist wirklich eine ganz, ganz schwierige Frage. Aber ich glaube, ich kann es dir nicht beantworten. Das ist eine gemeine, es ist wie, magst du deinen Sohn oder deine Tochter mehr, so, weißt du?
Ah, Digga. Okay, du bist der Frage, du hast sehr ausgeschweift und bist sehr elegant umgangen, verstehe.
Und bei dir, let me take a guess, was einen Klassiker mit einem modernen Klassiker angeht, in deinem Beispiel Exorzist und Hereditary angeht, das ist schon sehr, sehr krass. Also kann es eigentlich nur bei dir Hereditary sein.
Ja, ja, ja. Ja? Ich habe es schon so ein bisschen angeteasert. Hätte ich das jetzt nicht. Aber
du
sagst,
bei mir
das
fände ich auch.
Ja. Diese ganze okkulte Hexengeschichte, die Art und Weise, wie sie es aufbaut, das Drama mit der Tochter, die sich verliebt, die Toni Collette, die Familie versucht zusammenzuhalten. Ey, es ist so deep und so krass. Aber ich will nicht die Performance, die wollen wir nochmal ganz kurz hervorheben, von Florence Pugh.
Von allen, Digga. Auch von Christian. Man kann so auch mit ihm mitfühlen, ne? Diese Verzweiflung, der nicht klarkommt auf.
Alle eigentlich gut gespielt, Mann.
Alle, Digga. Alle. Sogar der Narr, ne?
Ja, genau. Gespielt, ne? Ja, so, ja. Und Pelle auch, einfach. Der Verführer. Und man könnte wirklich, also wir müssen nur irgendwie jetzt zum Ende kommen, weil eigentlich könnte ich mit dir noch Stunden über den Film oder über beide Filme reden.
Ja, ja, total.
Aber schauspielerisch.
Ja, lass uns zum Abschluss kommen. Wir sind jetzt bei knapp 90 Minuten, finde ich, ist eine schöne Zeit. Dann von mir abschließende Frage: Von wie viel Hammerschläge von 1 bis 10 würdest du Midsommar geben?
Das ist lustig. Ich habe mir auch schon überlegt, wie ich das einleiten könnte. Ich hätte gedacht, Hammerschläge kommst du. Ich wollte, wie viel Menstruationstropfen bräuchtest du, oder? Ich wusste auch noch nicht, mit welchen Vergleich ich ziehe.
Aber Digga, genau denselben Gedanken hatte ich auch. Aber dachte ich mir so, nee, komm, ist voll eklig, Alter. Ja, ja, genau.
Okay. Ja, also ich habe ihn bei IMDb damals eine 9 von 10 Punkte gegeben. Und ich habe den jetzt wieder geguckt und ich bleibe dabei. Ja. Er ist nahezu perfekt. Er gibt einen immer wieder Möglichkeiten, Neues zu entdecken. Und deswegen 9 von 10. Ja. Hammer.
Ich guck mal. Guter Punkt. Ich guck mal bei mir bei IMDb. Ich habe gerade mein Handy in der Hand, was ich dem da gegeben habe. Eine 9 von 10 habe ich ihm gegeben.
Ja, siehst du.
Weil aber auch man bei IMDb keine halben Schritte geben kann. Also ich würde ihn so bei so einer 8,5 sehen eher, weil für eine 9, da fehlt noch das letzte i-Tüpfelchen. Ach, aber du kennst mich, ich bin immer so ein kritischer Motherfucker, sowas. Ich habe zum Beispiel auch keinen einzigen Film, den ich eine 10 von 10 gebe. Es gibt keinen Film, den ich eine 10 von 10 gegeben habe, weil es meiner Meinung nach nahezu perfekte Filme gibt, aber keine perfekten Filme.
Ja, aber das ist ja auch, das ist ja eh immer nur sowas ganz Individuelles so für einen, ne? Also,
naja. Liebe Leute, wie geht's weiter? Serkan und ich sind jetzt haben jetzt einen Kinomarathon vor uns. Wir gucken uns am Mittwoch Obsessions an. Die Folge kommt dann am Sonntag raus. Dann geht's weiter mit Backrooms am Donnerstag. Die kommt dann die Woche darauf raus. Dann geht's ins Kino und wir gucken uns Evil Dead Burn an am 9. Juli. Daraufhin kommt dann die Folge raus und dann haben wir hoffentlich ein Special für euch mit einem ganz besonderen Gast. Ich möchte jetzt noch nicht zu viel verraten. Wir sind in Kontakt, aber wir haben jetzt noch nichts finalisiert, was auch ein Datum angeht. Der Kollege ist sehr beschäftigt, aber wir versuchen dran zu bleiben. So viel dazu. Es ist der Geschäftsführer von einem Verleih und dieser Verleiher hat einen sehr, sehr coolen Film rausgebracht aus den 80ern, einen Slasher-Film, passend zur Sommerzeit und wir sind alle ein großer Fan davon und wir haben ihn einmal angeschrieben und gefragt, ey Bro, hast du nicht Bock, mal mit uns in die Podcast-Folge zu kommen und mal ein paar, ne, so ein bisschen Q&A, wie hast du den Film vom Index geholt, wie ist das mit dem Druck, mit der Veröffentlichung, also seid drauf gespannt, wir hoffen, dass es klappt, wir haben ein geiles Programm vor uns, deswegen folgt uns gerne bei Instagram, darüber hinaus super gerne einen Kommentar hinterlassen, auch bei Spotify, 5-Sterne-Bewertung, ein Abo, es ist alles for free, ihr supportet uns, wenn euch dieser Content gefällt und in dem Sinne, bevor ich das letzte Wort an Serkan gebe, möchte ich mich bedanken für die 90 Minuten und ich wünsche euch ein Happy Midsommer, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Serkan, das letzte Wort gehört dir.
Dann von mir nur noch Tag und glad Midsommer.